Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Hilfe für wen? Teil 1. WAF blickt auf die Aktivitäten eines Thurgauer Konzerns in Afrika.
Zuverlässige Umsetzung komplexer landesweiter Lösungen in Afrika. Ein vertrauenswürdiger Partner afrikanischer Regierungen und globaler Entscheidungsträger. Solche Sätze findet man auf der Webseite von Mitrelli, einem Konzern, der sich selbst als Kraft hinter kühnen Visionen in Afrika inszeniert. Übersetzt man diesen Corporate Slang in nüchterne Sprache, heißt das, der Konzern setzt kommerzielle Entwicklungsprojekte in diversen afrikanischen Ländern um, unter anderem in Angola, im Senegal und in Côte d'Ivoire. Und immer, wenn Akteure aus dem globalen Norden Entwicklung in Afrika versprechen, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Das zeigt auch der Politökonom, Autor und Professor Jason Hickel. In seinem Buch «The Divide» geht er den Ursachen der globalen Ungleichheit nach. Dabei macht er deutlich, dass die übliche Entwicklungsrhetorik oft eine Illusion ist. Sie verdeckt die fortdauernde Ausbeutung des globalen Südens durch den globalen Norden. Im Kapitel «From Colonialism to the Coup» geht es darum, wie westliche Mächte in zahlreichen postkolonialen Staaten Putsche unterstützen und Regime installierten, die ihren eigenen Wirtschaftsinteressen dienten. Angola ist eines seiner Beispiele. Er schreibt, in Angola führte sie, gemeint ist die Kolonialmacht Portugal, einen langen Krieg gegen den Unabhängigkeitsführer Agostinho Neto, einen versierten Dichter und engagierten Sozialreformer. Als Neto die USA um Unterstützung im Kampf gegen die portugiesische Kolonialherrschaft bat, lehnten diese ab. Ihnen war der eigene Zugang zum angolanischen Öl unter der Kolonialregierung wichtiger. Als Angola schließlich seine Unabhängigkeit erlangte und Neto Präsident wurde, befürchteten die USA, der entwicklungsorientierte Politiker werde die Ölreserven verstaatlichen. Daher unterstützten sie fortan seinen Gegenspieler, den brutalen Rebellenführer Jonas Savimbi, und schürten damit einen Bürgerkrieg, der bis 2002 andauerte und Angola in Trümmern zurückließ. Der angolanische Bürgerkrieg war zeitweise ein Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges. Er dauerte nach dessen Ende als innerangolanischer Machtkampf um politische Kontrolle und Rohstoffe weiter an. Nachhaltige und wirkungsvolle Veränderungen, wie sie Mitrelli verspricht, würden Angola nach Jahrzehnten der Kolonialgeschichte also zweifellos guttun. Es stellt sich nur die Frage, werden diese von multinationalen Konzernen kommen? Wie sehen Mitrellis Entwicklungsprojekte in afrikanischen Ländern tatsächlich aus? Und was hat Mitrelli mit der Schweiz zu tun? Das alles wollte das Recherchekollektiv WAF wissen und hat genauer hingeschaut. Für seine Recherche arbeitete es mit JournalistInnen vor Ort zusammen. Artikel erschienen in der WOZ und auf heidi.news. Silva Lieberherr vom WAF-Rechercheteam ist bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Silva Lieberherr, ihr habt vom WAF zu dritt recherchiert über einen Konzern, der Mitrelli heißt. Besitzer dieses Konzerns ist ein Mann aus Israel, der heißt Haim Taib. Und er selbst bezeichnet sich jedenfalls heute als Philanthrop, eine beliebte Berufsbezeichnung in gewissen Kreisen. Was ist denn der Hintergrund von dem? Welche menschenfreundliche Aktivitäten hat er schon gemacht und wo ist er jetzt gelandet?
Was er in seinem Leben gemacht hat, erzählt er gerne, wie auch über seine philanthropischen Aktivitäten. Er ist 1960 in Jerusalem geboren, in einem genossenschaftlichen Landwirtschaftsprojekt. Und dann später hat er bei der israelischen Armee seinen Militärdienst abgeleistet und ist dann nach Portugal gegangen, um da für ein israelisches Agrarunternehmen zu arbeiten. Und der interessante Teil beginnt jetzt. Taib ist Anfang 30 und er geht nach Angola 1991. Und Angola hat in diesen Jahren einen langen und schlimmen Bürgerkrieg, aber 1991 gibt es einen kurzen, brüchigen Frieden. Und er hat da für die LR-Gruppe gearbeitet. Das ist ein Konsortium auch von israelischen Ex-Militärs. 1992 begann der Krieg wieder und das Geschäft der LR-Gruppe war damals Waffenhandel. Also die LR-Gruppe hat ausrangiertes israelisches Militär-Equipment an die angolanische Regierung damals verkauft. Das handelte sich zum Beispiel um Helikopter, aber auch um den Bau von Flughäfen, von Luftabwehrsystemen. Also das war damals Taibs Tätigkeitsfeld. Und das war durchaus auch relevant für das Land Angola. Ein angolanischer Funktionär hat später einem Wissenschaftler gesagt, dass die LR-Gruppe damals die angolanische Armee praktisch geleitet habe. Ja, dann als der Krieg vorbei war, hat sich auch Taib andere Tätigkeitsfelder gesucht. 2012 gründete er dann diese Firma, die du erwähnt hast, die Mitrelli-Gruppe. Das ist eine internationale Unternehmensgruppe, die Unternehmen an verschiedensten Orten hat, auch auf den Virgin Islands, in der Schweiz, aber vor allem in Afrika aktiv sind, vor allem in Infrastrukturprojekten. Dann, das ist ein wichtiges Thema in Taibs Biografie, hat er dann das Agrarprojekt Aldea Nova gegründet. Mittlerweile ist er ein älterer Herr. Er tritt sehr so adrett auf. Er ist kein Waffenhändler mehr. Er ist Philanthrop und spricht sehr viel darüber. Er ist da sehr öffentlich engagiert. Gleichzeitig stärkt er seinen Einfluss in Angola stetig und auch über Angola hinaus, also zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, in der Côte d'Ivoire. Er ist sehr gut vernetzt, man sieht ihn auf Fotos mit Präsidenten und Premierministern und soweit wir wissen, lebt er in London.
Wir kommen dann natürlich noch dazu, was er genau in diesen Ländern alles macht, welche Projekte das sind. Aber bis heute scheint es mir so zu sein, dass er durchaus gerne auch im Umfeld der israelischen Regierung auftritt, zumindest. Wie eng ist seine Beziehung zur heutigen israelischen Regierung?
Ganz genau ist das schwierig zu beziffern. Was wir sagen können, ist, dass er bei den diplomatischen Bemühungen Israels in Afrika zum Teil dabei ist. Also zum Beispiel, als Netanyahu seine zweite Afrikareise hatte, das war 2016, war Taib neben anderen Unternehmern als offizieller Begleiter mit dabei.
Und solche Reisen dienen dann dazu, Wirtschaftsbeziehungen aufzunehmen, oder?
Wirtschaftsbeziehungen, aber auch diplomatische Beziehungen, um ja das Bild Israels und den Einfluss Israels zu stärken. Das ist auch nichts Außergewöhnliches, das machen ja andere Länder auch. Vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist, dass wir haben mit einem Forscher gesprochen, Yotam Gidron heißt er, und arbeitet zu den Beziehungen zwischen Israel und Afrika. Und er hat uns dann erklärt, dass israelischer Einfluss sehr stark über Geschäftsleute geht. Mehr jetzt als vielleicht in anderen Ländern, wo das Außenministerium eine wichtigere diplomatische Rolle spielt. Da hat Taib sicher eine große Nähe zur Regierung, wenn es wirklich um diese Beziehung mit Afrika geht. Er hat auch zum Beispiel vor 4 Jahren einen Galaabend organisiert für israelische und afrikanische Amtsträger, um diese Beziehungen auch zu feiern. Also da ist er sehr stark. Er ist auch in Israel eine prominente Figur. Zum Beispiel letztes Jahr, 2025, wurde er an Israels Unabhängigkeitstag dazu auserwählt, eine Fackel zu entzünden, weil er Brücken baue zu afrikanischen Ländern und eben Israels Ansehen in der Welt stärke. Er arbeitet auch direkt oder mit seiner Stiftung, die heißt Menomadin-Stiftung, mit Israel innenpolitisch zusammen, zum Beispiel bezüglich Sozialpolitik.
Und jetzt hat aber diese Firma, die ja wirklich in vielen Ländern mit verschiedenen, zum Teil sehr großen Projekten tätig ist, hat ihren Hauptsitz anscheinend im schönen Frauenfeld, im Kanton Thurgau. Was ja irgendwie schon ein bisschen überraschend ist. Wisst ihr, warum er Frauenfeld gewählt hat?
Das ist eine sehr gute Frage und ich wüsste die Antwort wirklich auch gerne. Wir haben es versucht herauszufinden, auch mit der Thurgauer Zeitung. Wir haben Expertinnen gefragt und wir wissen es nicht. Warum die Schweiz, das kann man sich zusammenreimen, aber warum Frauenfeld, wissen wir nicht.
Und um es vielleicht jetzt da noch klarzustellen, da in Frauenfeld arbeiten nicht wahnsinnig viele Menschen für diese Firma.
Nein, so genau können wir es nicht sagen. Unsere Schätzung ist vielleicht 20, 30 Leute. Man kann das sehen, das Gebäude, wo Mitrelli den Hauptsitz hat. Es ist auch angeschrieben, ist in einem Industriequartier außen an Frauenfeld. Wir haben auch versucht, mit Mitrelli in Kontakt zu kommen, haben ihnen einen großen Fragenkatalog geschickt und haben leider keine Antworten bekommen.
Das ist natürlich komisch, weil sie eben, wie schon gesagt, sehr viele Projekte leiten und eigentlich auch daran interessiert sein müssten, dass diese philanthropischen Projekte bekannt werden. Was sind denn das im Großen gesprochen für Infrastrukturprojekte, die Mitrelli in diversen afrikanischen Ländern da etabliert hat?
Mitrelli ist sehr breit aufgestellt. Sie haben große Projekte im Bereich industrielle Landwirtschaft, zum Beispiel Fischfarmen oder so Orsol-Betriebe. Ein anderer großer Bereich ist Wohnungsbau, Stadtentwicklung. Da bauen sie so große Neubausiedlungen. Wasserversorgung ist ein großes Thema. dann Bildung, auch Berufsbildung, Gesundheitswesen, zum Beispiel Gesundheitszentren und dann auch großflächige Elektrifizierung und im Bereich Technologie, zum Beispiel Telekommunikationssysteme.
Das klingt ja jetzt mindestens zum Teil nach wichtigen Themen. Was genau macht es mit Realm in seinen Projekten in diesem Landwirtschaftssektor? Wie versuchen Sie da dem Land wahrscheinlich nach Ihrer Sicht zu helfen? Mit welcher Art von Technologie, mit welchen Projekten?
Da gibt es vor allem ein großes Projekt, das ich vorhin schon erwähnt habe, das es sich lohnt, ein bisschen genauer anzuschauen. Das ist dieses Aldeia Nova-Projekt in Angola. Und es lohnt sich, das anzuschauen, weil von der Idee her ist auch ihr neueres Projekt in Senegal sehr ähnlich. Und man muss sich vorstellen, dass in diesen Gebieten vorher eine sehr diverse Art kleinbäuerlicher Landwirtschaft vorhanden war. Wobei in diesem Fall von Angola, da war ja eben lange Krieg und da waren natürlich viele dieser Strukturen auch zerstört. Gab es auch schon koloniale Projekte, das heißt, ich will das jetzt auch nicht romantisieren, was da vorher war. Nach dem Bürgerkrieg kam dann diese große Idee von damals noch der LR-Gruppe, für die Taib damals gearbeitet hat, und dem Staat Angola, um so ein riesiges Landwirtschaftsprojekt zu machen. Und eben ihre Idee war dieses israelische Genossenschaftsmodell. Und wie das aussieht, ist, dass es verschiedene Familienbetriebe immer noch sind, die selbstständig produzieren, aber Dienste wie Einkauf, Verkauf, Verarbeitung, das ist gemeinsam organisiert. Und in der Idee dieser Genossenschaftsbetriebe wäre das selbstverwaltet. In diesem Fall jetzt von Aldeia Nova wurde das von der LR-Gruppe übernommen. Also war schlussendlich konzerngesteuert, konzernbestimmt. Ein bisschen speziell da war, dass es um demobilisierte Soldaten ging, die in diese kommerzielle Landwirtschaft eingebunden werden sollten. Das Problem war, und das hat Haaretz, also die israelische Zeitung Haaretz, damals 2009 recherchiert, dass auf diesem Land halt auch schon Leute gelebt haben und da vertrieben wurden. Und das zweite und ebenfalls sehr systematische Problem ist, dass die Leute, die dann da begonnen haben zu produzieren, sehr schnell in Schulden kamen, weil alles, was ihnen gegeben wurde, diesen Bauernfamilien, also ihr Land, ihre Produktionsmittel, ihr Vieh, wurde als Darlehen gegeben. Und wenn sie produziert haben und dann das der LR-Gruppe verkauft haben, wurde das mit ihren Schulden verrechnet und am Schluss blieb wenig für sie übrig. Und das zeigt halt sehr gut, dass Metrelli nicht als einzige leider fördert diese kapitalistische Landwirtschaft oft in Sonderwirtschaftszonen. In Senegal ist die Idee einer Sonderwirtschaftszone, das ist typisch. Und diese Idee wird halt gepusht, obwohl viele Bauernorganisationen, zivilgesellschaftliche Gruppen, WissenschaftlerInnen dieses Modell der ländlichen Entwicklung, das von Konzernen gesteuert wird, stark kritisieren, weil immer wieder hat sich gezeigt, dass es halt wie jetzt in diesem Fall zur Landraub führt, dass die KleinbäuerInnen am Schluss verschuldet sind, dass es zu Landkonflikten führt, Umweltverschmutzung, Verschuldung, und trotzdem wird das gefördert auch zum Beispiel von Entwicklungsakteuren wie der Afrikanischen Entwicklungsbank.
Eine dieser Organisationen in Angola spricht auch, dass Bäuerinnen von Metrelli gedroht wird, dass die Menschen eingeschüchtert werden. Was sollen sie tun oder womit werden sie eingeschüchtert, um welche Ziele zu erreichen?
Wir haben mit einem Mitglied einer Gruppe gesprochen, Chauvin Schlussidos heißen sie, die halt für die Rechte dieser Bauernfamilien eingestanden sind, die nicht wollten, dass das so wenig blieb für die Familien. Es ging auch um nicht bezahlte Löhne und so weiter. Diese Person hat von diesen Drohungen berichtet, auch in einem anderen Fall. Im Laufe dieser Recherche haben wir gehört, dass Metrelli gedroht hat. Allerdings haben wir das nicht weiterverfolgt und es passiert natürlich nie on the record. Wir können es nicht sicher bestätigen. Was ich aber sagen kann, ist, dass bei solchen großen Projekten, wo es um so viel Macht und Land geht, sind Drohungen üblich, einfach um Kritik zum Verstummen zu bringen und Leute, die sich wehren, die sich international versuchen zu organisieren, zum Beispiel auch das Land zurückbesetzen, zum Schweigen zu bringen. In der Schweiz gibt es ja auch, dann sind es eher juristische Drohungen und in solchen Ländern, wo es so wenig Schutz gibt vor Gewalt, oft auch Gewaltdrohungen. Das klingt dann so, du wirst schon sehen, was wir tun können und so. Ziemlich klassisch.
Aber das heißt, offenbar haben für diese Projekte, um das weiter voranzutreiben, haben Leute, die dort gelebt haben, ihr Land aufgeben müssen und haben umsiedeln müssen.
Ja, das ist so.
Dann im Senegal, du hast schon gesagt, da hat Metrelli jetzt vor kürzerer Zeit ein ähnlich gelagertes Projekt angefangen. Und dort ist anscheinend ja sogar so, dass ein Gebiet, das vorher eine Art Naturschutzgebiet war oder auf jeden Fall im Schutzregister gestanden ist, aus diesem entfernt wurde, damit dieses Projekt durchgeführt werden konnte. Was genau ist da im Senegal passiert und passiert noch?
Im Senegal geht es um diesen Wald, der im Schutzregister war und dann extra für dieses Projekt ausgezont wurde. Und die offizielle Darstellung, und das ist sehr typisch, heißt, der Wald sei bereits degradiert, dass es gar kein richtiger Wald mehr sei und dass es deshalb nötig sei, dass so einem Projekt hin zu kapitalistischer Landwirtschaft, einem Projekt, das von einem Konzern bestimmt ist, zu übergeben. Und damit einher geht auch diese Idee, dass das Land leer sei und die Leute gar nicht recht wüssten, was mit diesem Land zu tun sei. Und das stimmt nie. In diesem Wald ist es so, dass das ein sehr wichtiges Gebiet ist für die HirtInnen, die da ihre Tiere haben. So eine Reservezone auch für Zeiten der Trockenheit und so weiter. Und das bedeutet auch, dass es eine wichtige Pufferzone ist zwischen HirtInnen und ihrem Vieh und KleinbäuerInnen, die da ihre Felder haben. Und als dann die Regierung das bekannt gegeben hat, dass sie diesen Wald auszonen, gab es auch heftige Proteste, vor allem von Hirtinnen, die Angst hatten davor, dieses Land zu verlieren, weil ihnen auch keine Alternativen geboten wurden. Interessanterweise haben wir die Sozial- und Umweltverträglichkeitsprüfung dieses Projekts gesehen, die Mitrelli selbst in Auftrag gegeben hat. Und da wird das auch erwähnt, wird diese wirtschaftliche Vertreibung als Risiko gesehen, aber halt als managebares Risiko und nicht als etwas, was es zu vermeiden gibt. Was da geplant ist auf dem Gebiet dieses Waldes, das ist eben auch so ein industrielles Landwirtschaftsprojekt, das in seiner Struktur sehr vergleichbar ist mit Aldeia Nova in Angola, das ich vorhin erzählt habe. Es soll also auch eine Sonderwirtschaftszone sein. Das bedeutet, dass da spezielle Gesetze gibt für die Konzerne. Also dass es zum Beispiel andere Steuergesetze gelten, andere Gesetze für den Export und so weiter, um möglichst günstige Bedingungen für eben Agrarkonzerne zu schaffen. Also es geht auch darum, dass es da ein Zentrum gibt, wo dann die Betriebe ihre Produkte hinbringen können. Also es ist diese gleiche Idee der industrialisierten Landwirtschaft. Da wurde sehr viel geplant, aber passiert ist bis jetzt noch fast nichts. Das heißt, es ist alles noch unsicher. Und das ist auch, was im Moment vor Ort ist, Unsicherheit. Die Leute wissen, dass dieses Projekt geplant ist, dass sie das Land wahrscheinlich verlieren werden. Aber sie wissen nicht richtig, wie es weitergeht. Das heißt, wir haben da nah mit einer senegalesischen Journalistin gearbeitet. Die ging vor Ort, hat sich das angeschaut und hat gemerkt, ja, die Tiere sind schon nicht mehr da. Gewisse Felder werden schon nicht mehr bestellt, weil die Leute halt wissen, dass das kommen wird oder vielleicht kommen wird. Was auch immer noch da ist, sind die Hoffnungen der Menschen, dass das Entwicklung bringt. Aber wie ich gesagt habe, man sieht bei so vielen solchen Projekten, dass das halt nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist auch typisch, dass dann so ein Projekt kommt und sehr viele Versprechen bringt. Und natürlich ist das sehr attraktiv für die Leute, aber schlussendlich endet das meist in großer Enttäuschung.
Ja, und wenn es dort in diesem Fall zum Beispiel diese Versprechungen nicht erfüllt werden, dort irgendwie Stagnation herrscht, wenn man hört, dass in Angola die Bäuerinnen oder die dort arbeiten, zum Teil in Schulden getrieben worden sind, während, wie ich annehme, der Konzern irgendwie eine Art von Gewinn draus zieht, gegen solche Praktiken wird dann in diesen Ländern vorgegangen, irgendwie juristisch? Gibt es da Anzeigen oder wird da irgendwas getan oder wird Bericht erstattet in diesen Ländern über diese Vorgänge?
Bericht erstattet wird viel. Gerade in Angola ist Mitrelli ein sehr bekannter Konzern. Wir haben eng gearbeitet mit einem Journalisten aus Angola. Wir konnten das da auch publizieren dann gemeinsam. Und er hat gesagt, ja, Mitrelli ist einer der Konzerne, die dieses Land regieren. Das heißt, es gibt sehr viel Berichterstattung. Ich glaube, in Angola gab es nie wirklich eine Klage oder zumindest keine erfolgreiche. In einem anderen Land aber, wo Mitrelli aktiv ist, in der Côte d'Ivoire, da laufen juristische Verfahren im Moment. Ende April wurde bekannt, dass ein Untersuchungsgericht eine Anklage gegen Mitrelli vor Ort erhoben hat. Da geht es um Vorwürfe von Veruntreuung öffentlicher Gelder und Geldwäsche. Und zwar geht es da darum, dass eine Tochterfirma von Mitrelli einen Auftrag erhalten hat vom Staat, 2020 war das, für Wasserversorgung von Gesundheitseinrichtungen im Umfang von etwa 140 Millionen Franken. Und ein Investigativportal vor Ort, Enquete Media heißen sie, mit ihnen haben wir auch dann gearbeitet, hat sich das angeschaut und bezeichnet dieses ganze Projekt als Friedhof für lokale Unternehmer, weil dann die betroffenen Firmen auf unbezahlten Rechnungen und Drohungen Das ist eben das zweite Beispiel, wo von Drohungen berichtet wurde, auf diesen unbezahlten Rechnungen sitzen blieben.
Das heißt, die haben Arbeiten geleistet, für die sie nicht bezahlt worden sind.
Ja. Gemäß diesem Enquete Media, diesem Investigativportal, vermuten eben die Ermittler, dass so über internationale Kreditlinien aufgenommene Gelder nicht den tatsächlich vor Ort geleisteten Arbeiten entsprechen, auch wenn es Arbeiten gab, und dass da Gewinne abgezweigt wurden und dass eben die lokalen Unternehmer einerseits zahlen mussten, um die Aufträge zu kriegen, und dann auch nicht richtig bezahlt wurden. Der Chefredaktor, der Direktor von Enquete Media, Taki Buansi, er ist sehr besorgt, weil er sagt, es sind so schwerwiegende Vorwürfe und trotzdem passiert so wenig, und sagt halt, dass das zeigt, wie viel Einfluss so eine Firma hat.
Aber wenn du sagst, diese Firmen mussten zuerst zahlen dafür, dass sie die Aufträge überhaupt bekommen haben, das klingt für mich jetzt auch nicht nach einer sauberen wirtschaftlichen Praxis.
Allerdings, deshalb wird ja auch ermittelt. Ich kann sagen, wir haben Hinweise gesehen, dass dem so ist. Es liegt noch kein Urteil vor und es kann auch dazu nicht mehr sagen im Moment. Und dann gibt es ein zweites Land, in dem es Untersuchungen gibt, die mit Rally zu tun haben, und das ist Portugal. Da steht im Zentrum ein Geldwäsche- und Betrugsverfahren, das die portugiesische Sonderstaatsanwaltschaft 2020 gegen einen Chef einer Mitrelli-Tochter und Anwälte eröffnet hat. Und da gab es eine Meldung einer Bank über verdächtige Transaktionen von etwa 40 Millionen Franken auf ein Konto, und dann wurde da ermittelt, woher dieses Geld kommt, und das Geld kam eben von einer Mitrelli-Tochter. Dem zugrunde liegt wieder so ein Vertrag zwischen der angolanischen Regierung und Mitrelli, der schon ziemlich alt ist, von 2014, bei dem es um Stadtentwicklung im breiteren Sinn ging. Und da gibt es jetzt einen Verdacht von Kostenaufblähung in Angola und Steuerhinterziehung, Geldwäsche in Portugal. Das ist alles jetzt noch am Laufen. Und ich möchte dazu auch sagen, dass der Mitrelli-CEO, der jetzige, er hat klar gesagt, dass Mitrelli damit nichts zu tun hat, sondern dass das eine einzelne Person gewesen sei und dass sie natürlich sofortige Maßnahmen ergriffen hätten, sobald dieser Fall ihnen bekannt wurde.
Kann man denn sagen, insgesamt, auch wenn man bedenkt, dass so Projekte da einfach seit mehreren Jahren stillstehen, wie im Senegal, wie du erzählst, wie wirtschaftlich erfolgreich ist denn Mitrelli eigentlich?
Das ist bei solchen Projekten tatsächlich immer eine interessante Frage und stellt sich ja auch die Frage, was heißt wirtschaftlich erfolgreich dann? Wenn man jetzt aber ganz klassisch einfach den Gewinn von Mitrelli betrachtet, kann man sagen, wir wissen es nicht. Mitrelli ist nicht an der Börse, wir kennen ihre Geschäftsberichte nicht. Was man sagen kann, ist, mit all seinen Aktivitäten ist Taib sehr reich geworden. Berichten zufolge hat er ein Vermögen von Hunderten von Millionen Franken. Und wenn man sagt, wirtschaftlich erfolgreich, gibt es ja für diese Unternehmen auch andere Wege, Geld zu verdienen, ohne dass das nachher als wirtschaftlicher Erfolg abgebucht wird. Das ist auch typisch für solche Infrastrukturentwicklungsprojekte, dass die Regierungen so sagen, es ist gar nicht so lukrativ, wir machen das ja nur für die Entwicklung und für das Gute, und trotzdem fließt natürlich Geld. Und das kann man auch bei Aldeia Nova ziemlich gut zeigen, bei diesem Landwirtschaftsprojekt in Angola. Das hat 2003 begonnen und 2008 war das bereits in einer sehr schwierigen finanziellen Lage, und die LR-Gruppe, die das damals dann geleitet hat, hat das dem Staat übergeben, und das Projekt ging dann 2011 bankrott und der Staat hat es wieder übergeben an einen Konzern, nämlich Mitrelli, also an die gleiche Person, aber an einen anderen Konzern. Dann ab 2019 hat die Regierung Revisionen gemacht des Projekts, und die sind auch öffentlich und die zeigen steigende Verluste und Misswirtschaft. Aber gleichzeitig zeigen sie auch Zinszahlungen auf ein nie ausbezahltes Darlehen bei einem Unternehmen, das wiederum einer der Gründer dieser LR-Gruppe gehört, und zeigen sehr hohe Zahlungen an verschiedene Mitrelli-Töchter. Das heißt, währenddem das Projekt in schwerer finanzieller Schieflage ist, ist doch sehr viel Geld geflossen und war das möglicherweise wirtschaftlich doch lohnenswert für Mitrelli.
Wenn man hört, der Geldfluss ist etwas seltsam und kommt mindestens anscheinend nicht den Menschen dort in erster Linie zugute. Welchen Nutzen ziehen Regierungen daraus und wie stehen die Regierungen zu Mitrelli-Konzern und zu diesem ganzen Konstrukt?
Unserer Analyse zufolge ist der große Grund, warum die Regierungen überhaupt darauf einsteigen, und auch der Vorteil für die Regierungen, die Finanzierung. Viele dieser Regierungen sind verschuldet, bereits verschuldet. Sie haben Mühe, an Kredite zu kommen. Das ist der Fall stark bei Angola. Auch Senegal ist gerade in einer großen Schuldenkrise. Und gleichzeitig gibt es natürlich einen großen politischen Druck, solche Entwicklungsprojekte zu realisieren. Einerseits von der Bevölkerung, aber andererseits auch von multilateralen Geldgebern zum Beispiel. Das macht jetzt Mitrelli besonders, würde ich sagen. Sie bietet nicht nur eine umfassende Umsetzung des Projektes, von der Planung bis zur Umsetzung, sondern sie bieten eben auch eine Finanzierung. Die liefern sie gleich mit. Die Staaten nehmen also Schulden auf, entweder bei Luminar Finance, das ist eine Bank oder ein Finanzierungsinstitut im Netzwerk Mitrellis oder TAIPS, oder sie nehmen einen Kredit bei Banken auf, der von Mitrelli vermittelt wurde. Luminar Finance preist seine Dienstleistungen auch ganz direkt so an, dass es eben darum geht, Regierungen zu helfen, sogenannte Finanzierungslösungen zu finden. Und dieses Modell der Komplettanbieter, das ist attraktiv für die Regierungen. In Angola ist das ganz konkret so, dass der Staat leiht Geld von Luminar Finance und es gibt die Bedingung, dass dieses Geld durch ein vereinfachtes Vergabeverfahren für Aufträge an Mitrelli gebraucht werden muss. Das ist kein Geheimnis, das ist auch nichts Illegales. Es machen auch andere Firmen so, aber Mitrelli ist da vorne mit dabei. Solche Konstellationen bergen ein großes Risiko für Korruption und staatliche Überschuldung auch, weil der Auftragnehmer, also Mitrelli, kann günstig anbieten und kann dann Kostensteigerung überwälzen an die Regierung. Und wie gesagt, der Auftragnehmer verdient, Mitrelli verdient, egal ob es am Schluss gelingt, das Projekt oder nicht. Und wenn es aber nicht gelingt, bleibt die Regierung mit den Schulden zurück. Und andererseits, und das hat auch der Journalist, mit dem wir zusammengearbeitet haben in Angola, stark betont, bedeutet es auch, dass der Staat diese ganze Fähigkeit, solche ja für die Gesellschaft relevanten großen Projekte zu planen, diese Fähigkeit lagert er eigentlich aus an Konzerne wie Mitrelli. Und das an sich ist sehr problematisch.
Wir haben es gehört. Landwirtschaftsprojekte, Stadtentwicklung, Wasserversorgung, Gesundheitswesen und Bildung werden zunehmend ausgelagert. Dabei sichern sie die grundlegenden Lebensbedingungen der Bevölkerung und bilden das Fundament jeder Volkswirtschaft. Gerade deshalb sollten sie in staatlicher oder gemeinschaftlicher Hand liegen. Sie sollten definitiv dem Gemeinwohl dienen, nicht der Gewinnmaximierung von Unternehmen und ihren Aktionärinnen und Aktionären. Viele afrikanische Staaten sind auf externe Lösungsanbieter wie Mitrelli angewiesen, weil sie hoch verschuldet sind und kaum an Kredite herankommen. Der Anthropologe David Graeber schreibt in seinem Buch «Schulden die ersten 5000 Jahre»: Es gibt keine bessere Methode, auf Gewalt gegründete Beziehungen zu verteidigen und moralisch zu rechtfertigen, als sie in die Sprache von Schuld zu kleiden. Vor allem, weil es dann sofort den Anschein hat, als sei das Opfer im Unrecht. Durch die Verschuldung wird das Ausbeutungsverhältnis des globalen Südens durch den globalen Norden fortgesetzt. Aber gäbe es für einen Staat nicht andere Lösungen, um eigene Projekte zu finanzieren, als per Kreditaufnahme und Verschuldung, zum Beispiel über höhere Steuereinnahmen? Gemäß Jason Hickel liegt eines der größten Probleme für Länder des globalen Südens in der Steuerflucht. Sie ist für ihn Teil einer globalen Ordnung, die Ungleichheit systematisch reproduziert. Steuereinnahmen für Infrastruktur, Gesundheit und Bildung fehlen, weil Gewinne über Briefkastenfirmen in Steueroasen verschoben werden. Steueroasen, wie bekanntlich auch die Schweiz eine ist. Der Kanton Thurgau liegt im nationalen Vergleich zwar im mittleren bis höheren Bereich, aber hier liegt der Hauptsitz von Mitrelli. Ja, warum eigentlich? Weshalb hat sich der Konzern ausgerechnet hier niedergelassen? Und wie weit reichen seine Geschäftstätigkeiten tatsächlich? In der zweiten Folge von «Hilfe für wen? Ein Thurgauer Konzern in Afrika» sprechen wir über das Firmengeflecht hinter Mitrelli, über Sicherheitsdienstleistungen und geopolitische Interessen Israels und über die Rolle der Schweiz. Bringt die Niederlassung des Konzerns auch Risiken mit sich? Außerdem fragen wir, welche Alternativen zu diesem doch eher fragwürdigen Entwicklungsmodell denkbar wären. Die zweite Folge mit Silva Lieberherr vom WAF Recherche-Kollektiv erscheint am 16. August. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.